A bis Z Spezial heute mit Richard Schäfer. Mit dem Lied der ersten allgemeinen Verunsicherung, der letzte Brief eines Soldaten, hätten wir über zum nächsten Kapitel zur Historie.
Letzter Brief eines Soldaten, verweht vom Nachkriegswind, muss ein Menschenleben lang drauf warten, bis ihn ein neues wiederfindt. Der letzte Brief eines Soldaten, der die Mutter nie erreicht, geschrieben in der Sprache, der heute keine mehr gleicht. Der letzte Brief eines Soldaten sagt mit Worten schlicht und klar: Ein Krieg ist erst gewonnen, wenn er der Letzte war. Musik.
Der letzte Brief eines Soldaten, das Papier vergilbt und alt, setzt man in fremde Erde seinen Spaten, verliert der Bleistift jeden Halt. Der letzte Brief eines Soldaten, der uns vor der Wahrheit schont, dass sich in jedem Spiel mit falschen Karten sterben niemals lohnt. Der letzte Brief eines Soldaten grüßt die Heimat und das Kind, die liebste Fern im Frühlingsgarten und alle, die geblieben sind.
Im nächsten Beitrag stelle ich Ihnen ein Projekt vor von den Aarhusen Archives. Die Aarhusen Archives, ehemals International Tracing Service in Bad Aarhusen, sind das weltweit umfassendste Archiv über die Opfer und Überlebenden des NS-Regimes. Mit über 30 Millionen Dokumenten zu etwa 17,5 Millionen Menschen dokumentieren sie Verfolgung, Verschleppung und Zwangsarbeit und helfen bei der Suche nach Vermissten, der Rückgabe persönlicher Gegenstände sowie in der historischen Bildungsarbeit. Ich hatte vor 2 Jahren eine Anfrage von einem Kollegen bekommen, doch mal nach einem Verwandten zu suchen, der im KZ Buchenwald inhaftiert war. Ich habe mich auf die Suche gemacht und habe in der Häftlingskartei in Buchenwald versucht, nach diesem Namen zu suchen. Das ist mir aber nicht gelungen, weil mir das Archiv mitteilte, die Häftlingskartei von Buchenwald sei nach Bad Aarhusen übergeben worden. Das war für mich zunächst einmal erschreckend. Ich habe mich dann an Bad Aarhusen gewendet und bin da fündig geworden an verschiedenen Stellen, habe mir auch den Newsletter dieses Archivs bestellt. Und da gab es im Frühjahr diesen Jahres eine Aufforderung, sich an einem digitalen Archiv zu beteiligen. In der Beschreibung des Projektes heißt es dazu: Gemeinsam mit Hunderttausenden Freiwilligen weltweit errichten wir den Verfolgten des Nationalsozialismus ein digitales Denkmal. So erinnern wir an die Namen und Identitäten der Opfer, auch für zukünftige Generationen. Inzwischen beteiligen sich über 400.000 Menschen weltweit an der Errichtung dieses digitalen Denkmals. Ich habe mich da angeschlossen und nachdem ich einige Akten bearbeitet hatte, habe ich mir vorgenommen, bis zum Tag der Befreiung, bis zum 8. März, 1000 Karteikarten zu verarbeiten. Man muss sich das so vorstellen, dass diese Karteikarten wirklich in Papierform vorliegen, aber da sie handschriftlich eingetragen sind, zum großen Teil sind sie nicht digitalisierbar. Das bedeutet, derjenige, der sich an dem Projekt beteiligt, bekommt, wenn er sich eingeloggt hat, eine entsprechende Karte auf den Bildschirm und muss dann in eine Datenmaske die entsprechenden Angaben erfassen, die er in der Karte erkennt. Ich hatte mir also vorgenommen, 1000 Stück bis zum 8. Mai zu erfassen, habe mir vorgenommen, jeden Tag 10 solcher Karteikarten zu verarbeiten. 25 Tage im Monat hatte ich dafür vorgesehen. Das heißt also 250 pro Monat. Nach 4 Monaten waren 1000 Karten bearbeitet. Natürlich lässt einen das nicht kalt, wenn man sieht, welche Menschen da wofür verhaftet worden sind
Und da ich nun ein bisschen Historiker bin, habe ich dann begonnen, von den einzelnen Fällen mir zunächst einmal mindestens die Namen zu notieren, dann aber auch einige Besonderheiten zu erfassen. Zum Beispiel den Grund der Verurteilung, den Grund der Inhaftierung und vor allem das Alter der Häftlinge. Dabei fiel mir unter anderem Folgendes auf. Ich hatte 1000 Karteikarten erfasst, darunter waren 338 von jugendlichen Häftlingen im Alter bis zu 23 Jahren. Dann habe ich angefangen, die ein bisschen näher zu unterteilen und habe festgestellt, dass Jugendliche im Alter von 15 bis 20 Jahren etwa die Hälfte dieser 300 ausmachten. Also 176 Jugendliche von 1000 erfassten Karten waren im Alter von 15 bis 20 Jahren. Sie kamen aus ganz Europa, aus der Ukraine, aus Russland, aus Belgien, aus Norwegen, Italien, Griechenland und waren hier nach Deutschland zur Zwangsarbeit geschleppt. Ich habe mir dann vorgestellt, was ein 15-Jähriger, der von zu Hause weg gefangen wurde, hier nach Deutschland gebracht wurde zum Zwangsarbeiten bei Bauern oder in Fabriken. Was hat das mit diesen Menschen gemacht und was ist aus diesen Menschen geworden? Die meisten sind vom Geburtsalter her wahrscheinlich nicht mehr unter den Lebenden. Die Geburtsjahre waren 1920 bis 26, 27. Auch auf dem Erfurter Hauptfriedhof gibt es über 400 Gräber von jugendlichen Zwangsarbeitern, die hier im Alter von 20 bis 25 Jahren gearbeitet haben und in den Jahren 1943 und 1944, in Jahren, in denen hier keine Bomben gefallen sind und keine militärischen Auseinandersetzungen geführt wurden, sind diese jungen Menschen gestorben. Woran? An Unterernährung, Schwindsucht, DBC, schlechter Behandlung. Weiterhin musste ich feststellen, dass bei den 1000 von mir erfassten Karteikarten über 70 Langzeithäftlinge verzeichnet waren. Das heißt, die waren weit über das Kriegsende hinaus inhaftiert. Das bedeutet, die Militärjustiz der alliierten Streitkräfte und auch die nachfolgenden deutschen Gerichte haben die von Nazi-Richtern erlassenen Urteile anerkannt und weitergeführt. Die diesen Menschen zugrunde gelegten Straftaten waren folgende: Schwarzschlachtung, Feindbegünstigung, Fahnenflucht, unerlaubter Waffenbesitz, Abhören feindlicher Sender, Unzucht mit Männern, Wehrkraftzersetzung, verbotener Umgang mit Kriegsgefangenen, deutschfeindliche Kundgebungen, Beseitigung von Wehrmitteln, Diebstahl, Erregung öffentlichen Ärgernisses, Vorbereitung zum Hochverrat, unbefugter Waffenbesitz, Spionage. Da war zum Beispiel eine Mutter von 7 Kindern, die 1944 wegen Schwarzschlachtung 8 Jahre Zuchthaus bekam und bis 1952 diese Strafe abgesessen hat. Dieser Fall hat mich dann bewogen, mich mit dem Thema Schwarzschlachten ein bisschen näher zu beschäftigen. Schwarzschlachten bedeutet, man schlachtet ein Schwein, ein Schaf, eine Ziege ohne Genehmigung des Staates. Der NS-Staat hatte eine straffe Bewirtschaftung von Lebensmitteln eingeführt. Fleisch war rationiert und die Abgabe von Tieren an den Staat war verpflichtend. Schwarzschlachten entzog dem staatlichen Verteilungssystem wichtige Nahrungsmittel. Deswegen wurden drastische Strafen verhängt, bis hin zu KZ-Haft oder Todesurteilen durch Sondergerichte, da Schwarzschlachten als Sabotage an der Heimatfront gewertet wurde. Bei den von mir erfassten Fällen wurden unter anderem 6 Jahre Zuchthaus, 12 Jahre Zuchthaus, 5 Jahre Straflager und andere Strafen verhängt. Mich hat dann interessiert, was hat es denn in Erfurt für Fälle in diesem Bereich gegeben? Im Stadtarchiv bin ich da fündig geworden, allerdings hatte die Akte von 1942 bis 1945 nur 8 Fälle verzeichnet. Einen davon will ich kurz schildern. Da heißt es, am 22. Januar 1941 erschien vormittags der Maurer Karl Kellner aus der Stolberger Straße 23 und zeigte an, dass er am 3. Januar ein kleines Schwein im Gewicht von etwa 60 Pfund lebend bzw. 40 Pfund Fleisch habe notschlachten müssen. Wegen der schlechten Wegeverhältnisse habe er die gesetzlichen Meldungen und Anzeigen unterlassen. Er bittet, die Angelegenheit nachträglich zu regeln. Die Akte wurde dem Rechtsamt übergeben und das teilte dann mit, gegen welche Vorschriften der Mensch verstoßen hatte. Erstens gegen den Paragraphen 1 Absatz 2 des Ortsstatuts des städtischen Schlachthofes vom 23.03.1932, zweitens gegen die Paragraphen 1 und 2 des Reichsfleischbeschaugesetzes vom 29.10.1940 und Paragraph 2 der Ausführungsbestimmungen A zum Reichsfleischbeschaugesetz und das Schlachtsteuergesetz sowie gegen die Anordnung der Hauptvereinigung der deutschen Viehwirtschaft vom 23.12.1939. Er erhielt eine Geldstrafe von insgesamt 160 Reichsmark und eine Gefängnisstrafe von 55 Tagen. Im Vergleich zu den drakonischen Strafen der in der Häftlingskartei von mir erfassten Fälle erscheinen diese und weitere Urteile der Erfurter Gerichte und Behörden vergleichsweise human. Daraus ist zu schließen, dass es auch hier Ermessungsspielräume gab. Die Anzahl der aufgeführten Fälle ist mit 7 bis 8 auch relativ bescheiden für Erfurt. Vermutlich gibt es hier eine Dunkelziffer. Darauf deuten dann mehrere Sachverhalte hin. In 3 Fällen wurde darüber berichtet, dass Schaffelle gefunden worden waren, einmal 5 beim Baggern, 8 wurden am Schlachthof abgegeben und 2 bei der Kripo. Alle Schafe waren fachmännisch geschlachtet worden. Das bedeutet also, illegales Schlachten war durchaus weit verbreitet, auf dem Lande sicher noch mehr als hier in der Stadt. Für den Kiffhäuserkreis habe ich allerdings zum Beispiel in den Archiven nur einen Fall für Vogtstedt gefunden. Auch hier dürfte die Dunkelziffer weitaus höher liegen. Obwohl das Risiko beim Schwarzschlachten relativ hoch war, denn man musste diese ganze Tätigkeit ja irgendwie verbergen und sicher sein, dass man nicht von Nachbarn denunziert wurde. Bei weiteren Recherchen zu diesem Thema stieß ich in der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek auf ein Buch mit dem Titel »Die Nazis nannten sie asoziale und Berufsverbrecher – Geschichten von Verfolgung vor und nach 1945«, ein Buch von Frank Nonnenmacher, erschienen im Campus Verlag 2024. Darin gab es einen Artikel von Christopher Strunz wegen Schwarzschlachten ins KZ und darin berichtet er über seinen Urgroßvater, der wegen Schwarzschlachtens ins KZ Buchenwald inhaftiert wurde. Und er schreibt in seinem Aufsatz, dass auch nach dem Krieg, nach seiner Entlassung, der Urgroßvater in seinem Heimatort immer noch auch als asozialer und Kriegsverbrecher angesehen wurde.
Zum Schluss möchte ich kurz zusammenfassen, was zum digitalen Projekt für die Opfer des Faschismus in Bad Arolsen bisher erreicht wurde. Ich habe den 19. Mai dazu ausgewählt und da heißt es in der Übersicht, Fragebögen der KZ-Überlebenden vom Konzentrationslager Buchenwald sind 30.283 von 56.500 erfasst. In Gefangenenkarten deutsche Gefängnisse waren von 41.649 bereits 36.148 erfasst. Bei den Postkarten ukrainischer Zwangsarbeitender sind von 38.076 bisher 37.400 erfasst. Das heißt, dieses Projekt hat das Ziel fast erreicht. Vor dem nächsten Beitrag hören wir noch 2 Musiktitel von Bettina Wegner, Soldaten, und Juliane Werding, Der ewige Soldat.
Jedes Land schwört seine Söhne auf das Feld der Ehre ein. Mit Gewehr und Helm und stolzer Uniform. Und im Wortschatz des Soldaten fehlt das laut Gesprochene Nein. denn dies Wort entspricht nicht kämpferischer Norm. Einer starb für Adolf Hitler und fürs deutsche Vaterland, und Amerika ließ sterben in Vietnam. Der den Namen Stalins hauchte, blieb bis heute unbekannt. Alle starben sie für irgendein Programm. Einer focht im Namen Christi, einer kämpft für Mohammed. Und Parole wird Ersatz für den Verstand. Einer tötet für Ideen, die er selber nicht versteht. Ist er blind, sieht er die Schrift nicht an der Wand. Kein Toter je geweint, ein gefallener Soldat kennt keinen Sieg. Ob sie schwarz, gelb, rot, ob weiße, hat sie eines doch geeint: jeder starb für seine Mächtigen im Krieg. Ein Soldat ist auch ein Vater, jemands Sohn und jemands Mann. Liebt die Mutter, liebt die Frau und liebt sein Kind. Es ist Wahnsinn, dass ein Liebender auch Menschen töten kann, die genauso wie er selber liebend sind. Wenn Soldaten sich verbrüdern durch ein tausendfaches Nein und sie reichen übern Graben sich die Hand, kann das Leben auf der Erde endlich menschenfreundlich sein. Und es braucht nicht mehr die Mahnung an der Wand.
Er ist klein und schwach, er ist groß und stark. Er kämpft mit Bomben, Colt und Speer. Ist ein Kerl ein Supermann, ist blutjung, fast noch ein Trend und Soldat seit tausend Jahren und mehr. Er ist Muselmann, ist Hindu, Buddhist und Atheist, ist Jude, Katholik und Protestant. Und es heißt, du sollst nicht töten, in der Bibel, im Koran. Ist er blind, sieht er die Schrift nicht an der Wand. Er kämpft für USA und Vietnam, für Kuba, Pakistan. Er geht als Söldner in das fernste Land. Kämpft für China und Formosa, für Franco und de Gaulle. Ist er blind, sieht er die Schrift nicht an der Wand. Und er kämpft so für den Westen, für den Osten unentwegt. Es liegt allein in seiner Hand. Ob man Länder ausradiert, ob ein ganzes Volk krepiert, ist er blind, sieht er die Schrift nicht an der Wand. Ohne ihn hätte Hitler niemals halb Europa unterjocht. Und Nero hätte niemals Rom verbrannt. Er alleine muss bezahlen mit dem letzten Tropfen Blut. Ist er blind, sieht er die Schrift nicht an der Wand. Er wird ewig ein Soldat sein und der Krieg wird weitergehen. Bis zum Tag, wo alle Waffen man verbannt. Und keiner ihm wie gestern und auch heute Sand in die Augen streut, und er dann endlich die Schrift sieht an der Wand.
Bei der Beschäftigung mit den Häftlingskarteien aus dem Arolsen-Archiv kam mir die Idee, mal nach inhaftierten Erfurter Bürgern zu suchen. Auf den Reichstagsbrand im Februar 1933 hatten die Nazis mit einer umfangreichen Verhaftungswelle geantwortet. Dabei waren vor allem Kommunisten, Sozialdemokraten und Gewerkschafter inhaftiert worden. Die Zahl der Inhaftierten war dabei so hoch, dass die Thüringer Gerichte mehr als 250 Prozesse an das Oberlandesgericht Kassel abgeben mussten. Darunter waren zum Beispiel auch 10 Erfurter, die als Rutschke und Genossen als Gruppe wegen Vorbereitung zum Hochverrat verhaftet wurden. Neben Herbert Rutschke waren das Heinrich Heuer, Willi Schüffler, Ernst Listemann, Paul Nicolai, um nur einige zu nennen. Die meisten Inhaftierten sprach das Oberlandesgericht Kassel im Prozess am 7. Oktober 1934 wegen Mangel an Beweisen frei. Jedoch wurden die meisten der Inhaftierten in Vorbeugehaft genommen. Einige davon, Willi Schüffler zum Beispiel, kam in das Lager Esterwegen zu den Moorsoldaten. Andere kamen in Gefängnisse oder Zuchthäuser. Bei meiner Suche in den Arolsen-Archiven stieß ich auf die Akte von Heinrich Heuer, geboren am 19. Januar 1912 in Erfurt. Er war mit 21 Jahren verhaftet worden und zu 9 Monaten Gefängnis verurteilt. Diese Strafe saß er in Gräfentonna ab. Danach erhielt Heuer 9 Monate Vorbeugungshaft in Torgau. Während der Haftzeit wurde das Lager aufgelöst und Heuer kam nach Buchenwald, von dort ins Arbeitserziehungslager Blankenburg im Harz. Und hier ist er am 13. November 1944 um 22 Uhr geflohen, um sich nach Erfurt durchzuschlagen. In den Akten fand ich unter anderem ein Schreiben des Lagerkommandanten an die Gestapo Erfurt, dass Heinrich Heuer vom 13. zum 14. September von einem Außenkommando geflüchtet sei. Heuers Flucht war nicht erfolgreich. Der Gendarmerieposten in Langelsheim teilte in einem Schreiben vom 26. September 1944 dem Kommandanten des Arbeitserziehungslagers Blankenburg mit, dass der flüchtige Lagerinsasse Heinrich Heuer durch den Gendarmen der Reserve Kessebaum heutigen Vormittag gegen 8 Uhr auf der Reichsstraße 82 Goslar-Alsfeld festgenommen wurde, weil er sich nicht ausweisen konnte. Im Titel »Keiner will sterben« von der Gruppe Karussell möchte ich diesen Beitrag abschließen. Thank you. 8. Mai, der Tag der Befreiung, hat in diesem Jahr in einigen Medien kaum eine Rolle gespielt. Die Nachdenkseiten hatten jedoch einen Aufruf gestartet, um Erinnerungen zu sammeln. Folgenden Beitrag habe ich von den Nachdenkseiten übernommen.
Leserbeiträge, Erinnerungen gegen den Krieg. Aufruf zum 8. Mai, Teil 1. Ein Artikel der Redaktion. Anlässlich des Gedenktages am 8. Mai hatten wir verlinkt unsere Leserinnen und Leser dazu aufgerufen, kurze Schlaglichter und Eindrücke ihrer eigenen Erinnerungen oder der ihrer Eltern an die Schrecken des Krieges und der unmittelbaren Nachkriegszeit aufzuschreiben und uns einzusenden. Wir haben dazu zahlreiche sehr berührende und interessante Beiträge erhalten. Von uns allen ein herzlicher Dank für Ihr Vertrauen in die Nachdenkseiten und dafür, dass Sie diese oft schmerzlichen und persönlichen Geschichten mit uns und der Leserschaft teilen. Wir werden eine Auswahl der vielen Beiträge in einer neuen Reihe veröffentlichen. Kürzere Beiträge erscheinen in einer Sammlung wie hier. Einige der längeren Beiträge werden wir als Einzelstücke veröffentlichen. Dies ist der erste Teil. Keiner kann sich das heute vorstellen. Als Nachkriegskind, Jahrgang 1952, habe ich den Krieg zwar nicht mehr selbst erlebt, aber einige seiner Folgen. Bis heute habe ich die Kriegsversehrten nicht vergessen, Männer, denen ein Arm oder Bein fehlte, die entstellt waren oder nicht mehr sehen konnten. Am schlimmsten fand ich die, denen beide Beine fehlten und die sich deshalb auf Brettern mit Rollen darunter oder kleinen Wagen vorwärts bewegten. Wer das gesehen hat, vergisst es nicht. Als Kind habe ich davon viel zu viele sehen müssen. Ruinen gab es, an vielen Häusern waren Einschüsse zu sehen, Bilder von meiner zerstörten Heimatstadt waren für mich sehr erschütternd. Ich konnte mir vorstellen, wie es ausgesehen hatte dort, wo ich lebte, auch wenn vieles schon wieder geräumt und aufgebaut war, die Spuren des Krieges waren unübersehbar. An einigem mangelte es, als ich Kind war, manches wurde rationiert oder gab es auf Marken. Meine Oma war Schneiderin und konnte so auch mal aus einem Vorhang Stoff oder was es auch immer gab, einen tragbaren Rock oder ein Kleid machen. Vom Krieg selbst haben meine Eltern nicht viel erzählt, auch später nicht, als ich gefragt habe. Mein Vater hatte einen jüngeren Bruder, den ich nie kennengelernt habe. Meine Mutter war bei Kriegsende eine junge Frau, Anfang 20. Keiner kann sich heute vorstellen, wie das in dem Alter sein mag, wenn für die Gründung einer Familie kaum Männer da sind, gefangen, gefallen, verstümmelt, traumatisiert. Falls sie im Krieg jemanden verloren hat, hat sie nie darüber gesprochen. 80 Jahre nach Kriegsende gibt es die meisten Zeitzeugen nicht mehr und für jemanden, der nicht wenigstens einige Kriegsfolgen erlebt hat, scheint das ganze Ausmaß des Grauens von Krieg und Zerstörung unvorstellbar zu sein. Die Bilder, die uns von anderen Kriegen, die relativ weit weg sind, gezeigt werden, scheinen viele nicht als brutale Realität und vor allem nicht als Gefahr für sich selbst und die eigenen Nachkommen zu begreifen. Nur so kann ich mir erklären, dass kein allgemeiner Aufschrei kommt, wenn Deutschland nach zwei Weltkriegen wieder in den Krieg ziehen will. Das sind meine Gedanken zum Thema, das so wichtig ist. Niemals hätte ich geglaubt, dass Krieg wieder real werden könnte. Ist die Menschheit überhaupt lernfähig? Gruß, Beate Rüger. Unsere einzige Speise nach dem Krieg bestand aus Salzgemüse. Liebes Team der Nachdenkseiten, ich bin eurem Aufruf gefolgt und habe die Erinnerungen meiner 95-jährigen Mutter aufgeschrieben. Vielen Dank für eure Arbeit. Mit freundlichem Gruß, Erinnerungen von Beate Schramm, geboren 1931 in Leipzig. Ich war vielleicht 6 oder 7 Jahre alt, als der Blockwart mit einem Fragebogen zu uns kam. Ich kann mich gut erinnern, dass mein Vater angab, dass er in der SPD ist. Der Blockwart meinte, das brauchen wir ja nicht aufzuschreiben. Hinterher machte meine Mutter meinem Vater große Vorwürfe. Sie hatte Angst. Meine Oma arbeitete als Aufwartefrau in einer jüdischen Familie. Das sollte ich niemandem erzählen. Sie hatten den Familiennamen Gewürz annehmen müssen. Ich habe mit bei ihnen am Tisch gegessen, es schmeckte sehr gut. Eines Tages sagte meine Oma, jetzt haben sie die auch noch abgeholt. Mein Vater wurde 1939 eingezogen. Ich erinnere mich an einen Besuch in der Kaserne in Borna. Er musste die ganze Zeit im Galoppschritt neben uns herlaufen. Ich besuchte die Volksschule und erinnere mich noch gut daran, dass an allen Wänden des Klassenzimmers Plakate hingen, auf denen die bolschewistischen Untermenschen dargestellt waren. Ein Feindbild hatte ich nicht, ich sagte zu meiner Freundin, warum sollen das unsere Feinde sein? Das sind doch genau solche Menschen wie wir. Wir wurden häufig aus der Schule nach einem Voralarm nach Hause geschickt. Da ich einen weiten Weg hatte, habe ich es nicht immer geschafft. Sobald ich die Tiefflieger sah, bin ich in den nächstgelegenen Luftschutzraum gerannt. Ungefähr 2 Jahre lang gab es ununterbrochen Tag- und Nacht-Fliegeralarm, so dass wir viel Zeit bei Kerzenlicht im Keller verbrachten. Nur Weihnachten am 24.12. waren keine Bombardements. 1943 fiel eine Bombe circa 2 Meter neben unser Haus. Dort war ein riesiger Trichter. Die Außenwände des Hauses waren abgerückt, die Innenwände teilweise zerstört. Einiges konnten wir retten, was sich mit dem Handwagen durch die ganze Stadt transportierte. Wir kamen erst bei meiner Oma unter, später wurden wir in die große Wohnung eines Junggesellen verwiesen. Dieser erhängte sich, als er den Einberufungsbefehl bekam. Vorwitzig lugte ich eines Tages aus dem Keller und sah einen amerikanischen Panzer. Der Krieg war für uns vorbei und wir hängten eine weiße Fahne aus dem Fenster. Unsere einzige Speise nach dem Krieg bestand aus Salzgemüse, gesalzene Rübenblätter. Später, als wir sowjetische Besatzungszone wurden, gab es Lebensmittelmarken. Die Schlangen nach Lebensmitteln waren sehr lang und die Leute standen in Dreierreihen an. Einmal wurde ich ohnmächtig. Übergriffe von sowjetischen Soldaten habe ich nie erlebt. Die Sowjets brachten das Leben wieder in Gang. Private Läden wurden wieder eröffnet, ebenso die Bücherei. Enteignungen gab es nicht. 1947 ging ich in die Tanzschule einer Frau Mager von Pelcherzin, wo uns neben Tanzen gutes Benehmen beigebracht wurde. In der Schule hatten wir komplett neue, junge Lehrer, die sogenannten Junglehrer. Alle Alten waren entlassen worden. Sonja Puppe. Und wenn Vater jetzt doch noch wiederkommt? 1945 hatte Deutschland den Krieg verloren. Wir lebten damals in Slowenien, Jugoslawien, von Deutschen besetzt. Mutle und wir 4 Geschwister wurden als Flüchtlinge nach Österreich evakuiert. Alle 43 deutschen Volkssturmmänner, auch mein Vater, gerieten aber durch Verrat in die Gefangenschaft der Tito-Armee Jugoslawiens. Vielleicht ist es eine Gnade, dass wir nicht erfahren haben, auf welche Art sie alle liquidiert wurden. Trotzdem hat meine Mutter die Hoffnung nicht aufgegeben, auch wenn sie Vater für tot erklären lassen musste, um eine Hinterbliebenenrente zu bekommen. Ich war bei Kriegsende 11 Jahre alt, meine Mutter 32. In hohem Alter, sie ist 92 geworden, hat sie sich noch mit einem verwitweten Freund meines Vaters angefreundet. Diesen Satz von ihr werde ich nicht vergessen. Und wenn Vater jetzt doch noch wiederkommt und ich bin ihm nicht treu geblieben? Das ist mein kleiner Beitrag, warum es nicht nur in Deutschland nie wieder Krieg geben darf. Mein Sohn hat 1988 Ersatzdienst geleistet, 15 Monate Jugendherberge. Ruth Gisela Evers. In der Suppe konnte man die Fettaugen zählen. Erinnerungen aus dem Zweiten Weltkrieg, die ich von meinem Vater 93, von meiner Mutter vor 2 Jahren mit 89 verstorben und meiner Oma, Jahrgang 1901, geschildert bekommen habe. Vater. Er sah als Junge zusammen mit seiner Oma ein abgeschossenes Flugzeug in der Neiße schwimmen, das man damals zusammen mit dem toten Piloten bergen wollte. Diese Szene hat er bis heute nicht vergessen und er wiederholt es immer mal wieder. Gott sei Dank war ich noch zu jung, um in die Hitlerjugend rekrutiert zu werden. Nur 1 Jahr später und ich hätte in diesen Wahnsinn gemusst. Mutter. Sie musste viele Monate zusammen mit ihrer Mama und ihrem Bruder in einer kleinen Waschküche wohnen, da das Haus durch Bomben zerstört war. Kleine, von der Ernte übrig gebliebene Kartoffeln erntete sie zusammen mit ihrer Mutter immer beim sogenannten Stoppeln auf den Feldern. Die Füße taten oft weh, weil sie barfuß gehen musste. Sie mussten oft hungern und in der Suppe konnte man die Fettaugen zählen. Oma. Sie war mit ihren Eltern und einem Handwagen, in denen sie ihre Habseligkeiten hatten, auf der Flucht. An den Straßenrändern sah sie als junge Frau viele Menschen liegen, die entweder zu schwach, zu krank oder bereits tot waren. Alle schwiegen und keiner beachtete sie. Als die Russen kamen, hatten sie anfangs Angst, weil man ihnen so viel grauenvolle Sachen von ihnen erzählte. Aber ihre Angst war dann doch unbegründet. Alle 3 haben mir immer wieder versichert, wie froh sie waren, als die russischen Soldaten kamen, die sie von diesem Wahnsinn befreiten. Jede Woche telefoniere ich mit meinem Vater, der 500 Kilometer entfernt von mir wohnt, und er ist regelrecht am Verzweifeln angesichts der Kriegspropaganda und der Russophobie in diesem Land. Es tut mir so leid, dass er das in seinem Alter und nach seinen traumatisierenden Erfahrungen, die er in den Kriegsjahren machen musste, noch erleben muss. Meine Eltern und Verwandten haben mir nicht wirklich viel erzählt, aber das Wenige, was sie mir dann doch geschildert haben, ist schon bedrückend genug. Zitat Dwight D. Eisenhower: Jede Kanone, die gebaut wird, jedes Kriegsschiff, das vom Stapel gelassen wird, jede abgefeuerte Rakete bedeutet letztlich einen Diebstahl an denen, die hungern und nichts zu essen bekommen, denen, die frieren und keine Kleidung haben. Eine Welt unter Waffen verpulvert nicht nur Geld allein. Sie verpulvert auch den Schweiß ihrer Arbeiter, den Geist ihrer Wissenschaftler und die Hoffnung ihrer Kinder. Zitat Ende. Grüße, Martina R. Alleine durch ein mehr oder weniger zerbombtes Süddeutschland. Liebe Nachdenkseiten, meine Erinnerungen an die Erzählungen an das Ende des Zweiten Weltkriegs meines Vaters, Jahrgang 1933, sind inzwischen nicht mehr taufrisch, aber ich denke, es ist erzählenswert. Ich weiß nicht mehr, ob es Mai oder schon Juni war. Mein Vater, damals gerade 12 Jahre alt, war mit Kindern aus der Region Augsburg und Umgebung in Sonthofen im Allgäu auf der Sonnalb in Verschickung. Den Kindern ging es gut, aber der Kontakt zur Familie war unterbrochen. Als der beste Freund meines Vaters durch seine Mutter abgeholt wurde, entschied sich mein Vater kurz entschlossen, beide bis nach Kaufbeuren, dem Heimatort des Freundes, zu begleiten. Oder besser gesagt, er war bis dorthin in Begleitung. Von dort aus war es ein über 60 Kilometer langer Fußmarsch, alleine durch ein mehr oder weniger zerbombtes Süddeutschland bis zum Heimatort Augsburg. Insgesamt eine Strecke von über 120 Kilometern. Ganz ehrlich, ich kann mir das für dieses Alter in der heutigen Zeit nur schwer vorstellen. Ich vermute, mein Vater wurde nach dem Großangriff auf Augsburg im Februar 1944 zur Kinderlandverschickung eingeteilt, damals noch 10 Jahre alt. Die elterliche Wohnung im Georgsviertel komplett ausgebrannt. Sie fanden sich wieder, der Briefverkehr war nur sehr sporadisch, aber mein Vater wusste, dass Eltern und älterer Bruder bei Freunden der Mutter untergekommen waren. Er hat es geschafft. Mit herzlichen Grüßen für ihr tolles Team, Doris Hahn, Mutter von 3 Söhnen. Die Ernte des Todes. Sehr geehrte Nachdenkseitenredaktion, anbei aus meinen Erinnerungen. Ein Handwagen. Auf dem Handwagen 2 Eimer und ein kleiner Junge, ich. Am Handgriff der Deichsel 2 Frauen, meine Mutter und meine Tante Elli. Ich schaue über die Deichsel hinweg zwischen den 2 Frauen hindurch auf die große Durchgangsstraße. Auf der breiten Straße, die aus der Stadt führt, rollen Fuhrwerke, Wagen, wie sie die Bauern zum Einbringen der Ernte benutzen, davor 2 Pferde. Sie haben etwas geladen. Es ist kein Heu und kein Stroh. Es sieht schwärzlich aus. Eine nicht aufhören wollende Reihe bewegt sich da stadtauswärts. Außer dem Geräusch der eisenbereiften Räder und der Pferdehufe ist nichts zu hören. Kurz bevor eine kleine Seitenstraße einmündet, bleiben die Frauen stehen. Ein Geruch, den ich nie zuvor gerochen habe und den ich nie vergessen werde, dringt zu uns. Und dann erkenne ich, was da gefahren wird. Tote, bekleidet und nackt auf den Wagen geworfen. Wie viele? Nicht zu zählen. Waren es 20 auf einer Fuhre? Waren es mehr? Die 2 Frauen kehren um. Die rollenden Räder sind noch lange zu hören.
Auch den folgenden Beitrag habe ich von den Nachdenkseiten übernommen, weil ich finde, dass er in die aktuelle Diskussion hineinpasst.
110.000 Feldbetten, Spezialfahrzeuge, Bunker-App. Diese Politik stinkt, als käme sie direkt aus dem Gulli der Vergangenheit. Ein Kommentar von Markus Klöckner. Milliardenumbau für den Zivilschutz. Deutschlands Sicherheitsplan für den Kriegsfall. So berichtet hinter Bezahlschranke die Bild-Zeitung in einem aktuellen Artikel. Von 110.000 Feldbetten und einer App, die uns zum nächsten Bunker führt, ist die Rede. Das Blatt beruft sich auf exklusive Informationen, wonach Bundesinnenminister Alexander Dobrindt tief in die Staatskasse greifen will. Von 10 Milliarden Euro ist die Rede. Immer klarer wird: Die Regierung bereitet Deutschland auf den Kriegsfall vor. Würde sie nur einen Bruchteil ihrer Anstrengungen in Diplomatie und Friedenspolitik stecken, bräuchte sie nicht Milliarden für den angeblichen Schutz der Bevölkerung in einem herbeifantasierten Kriegsfall zu stecken. Diese Politik stinkt, als würde sie gerade aus den Gullis der Vergangenheit nach oben kriechen. Warum sollte eine Regierung auf Diplomatie und Friedenspolitik setzen, wenn sie viel Geld für ihr politisches Steckenpferd Kriegstüchtigkeit ausgeben kann? Dass sich diese Frage die Regierung gestellt hat, ist wahrscheinlich. Wie sollte man sonst erklären, was sie sich gerade erlaubt? Immer mehr Geld fließt in Richtung Landesverteidigung. Immer mehr Geld pumpen Politiker in die Rüstungsindustrie. Und jetzt ist der Zivilschutz an der Reihe. 110.000 Feldbetten sollen bestellt werden. Eine App soll im Falle eines Falles die Bevölkerung zu den Bunkern führen. Medien berichten zudem von 1.000 Spezialfahrzeugen, die auf der Beschaffungsliste stehen. Das ist die Politik im Jahr 2026. Sie stinkt, als würde sie gerade aus den Gullis der Vergangenheit nach oben kriechen. Mal ist davon die Rede, Deutschland solle auf den Ernstfall vorbereitet werden, mal sprechen sie vom Kriegsfall. Das ist keine konstruktive Politik. Das ist keine Politik, die im guten Sinne Land und Gesellschaft auf die Zukunft ausrichtet. Das ist eine Politik, die im Kopf hat, was Europa schon zweimal ins Verderben geführt hat. Eine Regierung, die so massiv ein Land für einen Krieg wappnen will, hat jedes vernünftige Maß und Ziel verloren. Während in Deutschland Menschen in Armut leben, selbst Kinder unter Armut leiden, greift die Regierung zur Gießkanne, um den Garten der Rüstungsindustrie zu bewässern. Und schon greift das eine ins andere. Verteidigungsminister Boris Pistorius, SPD, sagt: Wir können nicht über Verteidigungsfähigkeit reden und darin investieren und gleichzeitig den Zivilschutz nicht entsprechend befördern. Deshalb darf sich die Öffentlichkeit Dobrindt anschauen, wie er auf dem Foto zum Bildartikel mit einer blauen Funktions- und Einsatzjacke dasteht, an der das offizielle internationale Schutzzeichen des Zivilschutzes klebt. Politiker konnten sich schon immer gut in Szene setzen. Gummistiefel im Überflutungsgebiet, Tarnfleckjacke, wenn es zur Bundeswehr geht, oder eben wie hier die Zivilschutzjacke. Das Outfit muss passen für die Kameras. Nur wenn es dann kracht, wenn die Bomben fallen und die Raketen einschlagen, dann sind diese Politiker plötzlich alle verschwunden. So war es schon immer. Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Gegen einen vernünftigen Zivilschutz spricht nichts. Wenn aber die Politik das Land kriegstüchtig machen will und dann den Zivilschutz ausbaut, droht Unheil. Und zwar kein Unheil durch irgendeine Naturkatastrophe, sondern durch eine Politik, die die Saat der Zerstörung in sich trägt.
Dieses Kapitel der Sendung möchte ich abschließen mit dem Titel von Boots Aufstehen. Zum Schluss gibt es noch einen Hinweis zu einem Museumsbesuch.
Was Liebe ist und alle, die noch wissen, was Hass ist und was wir kriegen sollen, nicht das ist, was wir wollen, komm aufstehen. Alle, die nicht schweigen, auch nicht, wenn sich Knüppel zeigen, sollen aufstehen. Zu ihrer Freiheit auch die Freiheit ihres Nachbarn brauchen, sollen aufstehen. Alle, für die nehmen schön, wie geben ist, und Geld verdienen nicht das ganze Leben ist, die von ihrer Schwäche sprechen und sich keines dabei abbrechen, sollen aufstehen. Es gibt so viele, die wie du auf beste Zeiten warten, wo keiner sich mehr Angst um morgen macht. Aber unser Morgenrot kommt nicht nach einer durchgeschlafenen Nacht. Wir träumen von einer Revolution hier, doch wer will schon, dass dabei Blut fließt?
Kerl sind, sollen aufstehen. Die Angst vor Plastikwaffen haben in der Hand von einem Kind soll aufstehen. Alle, die ihr Unbehagen immer nur im Magen tragen, nicht wagen, was zu sagen, nur von ihrer Lage klagen, sollen aufstehen. Es gibt so viele, die wie du auf bessere Zeiten warten, wo keiner sich mehr Angst vor morgen macht. Aber unser Morgenrot kommt nicht nach einer durchgeschlafenen Nacht. Wir träumen von Revolution hier, doch wer will schon, dass dabei Blut fließt? Wenn du dich da ganz mitbringst, mag sein, dass es gelingt, dich ganz um deinen Traum mitbringst, mag sein, dass es gelingt. Alle Frauen, die nicht auf zu Männern schauen, sollen aufstehen. Alle Lohnempfänger, die den Bug nicht länger enger schnallen, sollen aufstehen. Alle Schwulen, die nicht im Toiletten buhlen, sollen aufstehen. Alle Alten, die sich nicht für ihr Falten schämen, sollen aufstehen. Alle Menschen, die ein besseres Leben wünschen, sollen aufstehen.
Zum Schluss der Sendung A bis Z Spezial gibt es jetzt eine neue Ausgabe aus unseren Rubriken. Die Rubrik Museumslandschaften führt uns heute in das Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle. Dort wird zurzeit die Ausstellung Die Schamanin gezeigt. Das Thema Schamanismus übt auch in unserer modernen, westlichen und vermeintlich rationalen Welt eine ungebrochen starke Faszination aus. Die Vorstellung, dass spirituelle Spezialistinnen oder Spezialisten sich in Trance versetzen und dann, unterstützt von Hilfsgeistern, Seelenreisen antreten, Kranke heilen und Jagdglück erbitten, mag uns heute fremd erscheinen. Doch nicht nur für viele indigene Gemeinschaften ist Schamanismus auch heute gelebte Praxis. Aber wie sieht es mit den Anfängen dieser Vorstellungen aus? Wann begannen die Menschen, sich mit Schamanismus zu beschäftigen? Unter welchen Voraussetzungen? Im Jahr 1934 stießen Bauarbeiter im Kurpark von Bad Dürrenberg auf das vorgeschichtliche Grab einer 30- bis 40-jährigen Frau. Das Grab enthielt überraschend viele Grabbeigaben, sodass man dieser Frau eine Sonderrolle in ihrer Gesellschaft zuordnete. Ethnografische Vergleiche legten später nahe, dass viele Grabbeigaben als Utensilien für schamanistische Praktiken zu deuten sind. Eine sensationelle Nachgrabung im Jahr 2019 und intensive internationale Forschungen haben nun zahlreiche Erkenntnisse gebracht, die das Rätsel um diese besondere Frau zu entschlüsseln. Davon können sich Besucher der attraktiven Ausstellung Die Schamanin im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle noch bis zum 1. November 2026 überzeugen. Nie zuvor wurde in Mitteleuropa eine vergleichbar aufwendige Sonderausstellung zum urgeschichtlichen Schamanismus und zur Mittelsteinzeit gezeigt, heißt es im Flyer zur Ausstellung. Auf einer digitalen Ebene können